Guten Morgen. Schön hier zu sein. Ich bin Arne. Ich habe eine wunderbare Frau Julia und zwei kleine Kinder. Aaron ist 6 und Lea ist 3,5. Und Julia ist auch wieder schwanger. Aber die können alle jetzt heute Morgen leider nicht hier sein. Die müssen mich sozusagen in Siegen vertreten. Keine Angst, sie wird nicht predigen oder so, sondern sind halt einfach da in der Gemeinde. Genau, ansonsten, ich bin Assistenzpastor in Siegen, 35 Jahre alt und ja, viel mehr brauche ich jetzt eigentlich auch gar nicht erzählen über mich. Kommen wir lieber zu den interessanten Dingen und das ist das Wort Gottes. Edmund hat mich gebeten, ihn hier heute zu vertreten. Das mache ich sehr gerne, vor allen Dingen, weil ich noch nie hier war. Und es freut mich, euch kennenzulernen, mal zu sehen, was ihr hier so macht. Und das ist echt schön. Aber bevor wir anfangen, lass uns doch mal beten. Jesus, ich danke dir für heute Morgen. Ich danke dir, Herr, dass du hier bist. Ich danke dir, dass du reden willst. Ich danke dir, Herr, dass du wirklich Leben für uns hast, Herr. So wie wir es eben auch in dem Vers gehört haben, dass wir Leben haben. Leben in Ewigkeit, Leben hier in Fülle. Echtes Leben, Herr. Leben in dir. Und ich bitte dich, Herr, dass du uns hilfst zu hören. Und dass du uns hilfst, diesen Weg des Lebens einzuschlagen, auf diesem Weg des Lebens zu bleiben. Dass wir das Leben ergreifen, Herr. Ich bitte dich, Jesus, dass du jetzt redest zu unseren Herzen. Danke, Herr, dass du so viel Gutes für uns hast. Und wir preisen dich. Amen. Okay. Wir sind heute im Jakobusbrief. Ich möchte mit euch über ein paar Verse aus Jakobus 1 reden. Das könnt ihr schon mal aufschlagen. Wir wollen uns die Verse 12 bis 18 anschauen. Und bevor wir anfangen, ab Vers 12, vielleicht eine kurze Einleitung, was bisher so passiert ist sozusagen im Jakobusbrief. Und zwar fängt Jakobus an in seinem Brief eigentlich, indem er sagt, haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchungen geratet, sagt er in Vers 2. Und was er grundsätzlich seinen Lesern schon von Anfang an sagen will, ist, wenn ihr in Schwierigkeiten kommt, in Versuchungen, das Wort, was da steht, kann man auch übersetzen mit Prüfung oder Anfechtung. Dann haltet es für Freude. Es muss nicht heißen, dass wir es gut finden, dass es sich gut anfühlt, aber wir wissen, dass wir eigentlich es für etwas Gutes halten können. Dass wir erkennen können, dass es eigentlich etwas Gutes bringen soll. Dass es Potenzial für etwas Gutes hat. Und dann spricht Jakobus davon, dass unser Glaube dadurch bewährt wird. Das heißt, es ist eigentlich eine Prüfung unseres Glaubens, die ein positives Ergebnis hervorbringen soll. Das ist Gottes Absicht damit. Und dann redet Jakobus weiter davon, dass es Vollkommenheit bewirkt und Vollendung in unserem Glauben. Und Vollendung in unserem Glauben an Gott ist immer Vollendung in unserer Beziehung zu Gott. Das geht gar nicht anders. Das sind so diese Voraussetzungen, die Jakobus hier schafft. Und er sagt seinen Lesern von Anfang an, seht es als etwas Gutes, im Grunde, weil ihr wisst, dass wenn Gott euch prüft, dann hat er etwas Gutes mit euch vor. Und die Basis dafür, die erwähnt Jakobus hier in seinem Brief eigentlich kaum, das Evangelium. Die Basis einfach, dass Gott, der Vater, ja seinen Sohn gegeben hat, damit er am Kreuz stirbt, für unsere Schuld bezahlt und wir deswegen Vergebung haben können. Das ist die Grundlage davon. Und im Jakobusbrief selbst erwähnt Jakobus das nicht, aber er setzt es voraus. Und deswegen müssen wir es auch voraussetzen. Aber das ist die Basis, das ist die Grundlage, das ist der Startpunkt. Ohne das funktioniert das alles auch nicht. Auch nicht, was wir uns heute anschauen wollen. Die Basis ist immer die Liebe Gottes, die Liebe, die er schon gezeigt hat, die Liebe, in der er gehandelt hat, als er seinen einzigartigen Sohn ans Kreuz genagelt hat, damit wir Leben haben, damit wir Vergebung haben, damit wir eine Beziehung zu ihm haben können, hier, und damit wir ewiges Leben haben können, bei ihm im Himmel. Das ist die Voraussetzung. Und so hat Jakobus von diesen Prüfungen gesprochen, dass sie eigentlich etwas Gutes bringen sollen. Er hat davon gesprochen, dass wenn wir merken, wir haben nicht genug Weisheit in einer Situation, um wirklich diese Prüfung zu bestehen sozusagen, um das Richtige zu tun, dann können wir Gott bitten darum. Das schreibt er in den Versen 5 bis 8. Dann in Versen 9 bis 11 geht er konkret darauf ein, wie das aussehen kann, wenn es um Geld geht zum Beispiel. Er spricht die Armen an und die Reichen, wie sie damit richtig umgehen sollen. Die Armen, dass sie sich ihrer Hoheit rühmen sollen, weil sie wissen, dass sie reich sind in Jesus Christus. Warum sind sie reich? Genau wegen dem, was wir am Anfang gesehen haben. Weil Gott seinen Sohn für sie ja hingegeben hat. Und dass die Reichen sich nicht auf ihren Reichtum verlassen sollen, der zu Ende geht, sondern sich lieber auf Gott verlassen. Und das ist das, was bisher passiert ist sozusagen. Und jetzt machen wir weiter in Vers 12. Und da schreibt Jakobus jetzt noch etwas, warum diese Prüfungen gut sind eigentlich. Und er schreibt in Vers 12, glückselig der Mann oder der Mensch, der die Versuchung erduldet. Denn nachdem er bewährt ist, wird er den Siegeskranz des Lebens empfangen, den der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Also wieder das Wort hier, Versuchung, kann auch Prüfung bedeuten. Im Griechischen ist es ein Wort, Prüfung, Versuchung, Anfechtung. Im Deutschen haben wir dafür verschiedene Wörter. Und das ist ein echter Vorteil. Denn wir können damit diese verschiedenen Bedeutungsnuancen genauer bezeichnen und benennen. Im Englischen gibt es auch verschiedene Wörter dafür. Aber hier schreibt Jakobus jetzt, oder in dieser Übersetzung heißt es Versuchung. Okay? Und wir werden auch noch sehen, wie es wirklich auch noch mehr in diese Richtung Versuchung geht im Laufe des Textes. Aber zunächst einmal müssen wir sehen, was Jakobus am Anfang gesagt hat. Haltet es für lauter Freude. Das greift Jakobus hier wieder auf. Warum? Weil, wenn wir in dieser Versuchung, in dieser Prüfung bestehen, dann werden wir den Siegeskranz des Lebens empfangen. Das ist das, was Jakobus sagt. Wir werden den Siegeskranz des Lebens empfangen. Was heißt das? Was ist der Siegeskranz des Lebens? In manchen Übersetzungen steht vielleicht die Krone des Lebens. Aber das, was hier gemeint ist, ist eigentlich nicht so eine Königskrone, sondern was hier gemeint ist, das ist so ein Lorbeerkranz, den es damals gab, zum Beispiel bei den Olympischen Spielen. Der Sieger, der bekommt einen Lorbeerkranz, dieser Siegeskranz. Und genau von so einem Kranz spricht Jakobus hier. Es geht nicht darum, dass wir gekrönt werden, an dieser Stelle, sondern dass wir den Kampfpreis empfangen, weil wir das Rennen erfolgreich beendet haben. Das ist es, wovon Jakobus hier spricht, das Rennen erfolgreich beenden. Schau mal, was Paulus geschrieben hat am Ende seines Lebens, kurz vor seiner Hinrichtung, in 2. Timotheus 4, in Versen 7 bis 8. Ups. Da schreibt er, ich habe den guten Kampf gekämpft. Und das ist so ein Kampf, von dem Paulus spricht, so ein Kampf, nicht wo man gegen jemanden kämpft, sondern wo man so ein Rennen läuft, so ein Wettkampf. Ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe den Glauben bewahrt. Fortan liegt mir bereit der Siegeskranz der Gerechtigkeit, den der Herr, der gerechte Richter, mir als Belohnung geben wird an jenem Tag. Nicht allein aber mir, sondern auch allen, die sein Erscheinen liebgewonnen haben. Seht ihr, was Paulus schreibt? Er benutzt ein bisschen andere Wörter, aber eigentlich sagt er das Gleiche wie Jakobus. Jakobus fordert seine Leser auf, dieses Rennen zu laufen, den Kampf zu kämpfen und es wirklich zu vollenden und am Ende dann diesen Siegeskranz des Lebens zu empfangen, den Gott allen verheißen hat, die ihn lieben. Und Paulus sagt, ich habe es geschafft. Paulus weiß, er steht eigentlich kurz vor dem Ende seines Lebens. Er war in Gefangenschaft in Rom, wahrscheinlich in irgendeinem kalten, feuchten Loch. Alle hatten ihn verlassen. Und er weiß, es geht zu Ende. Aber er weiß auch, er hat den Lauf vollendet. Er hat diesen Prüfungen widerstanden. Er hat die Versuchung erduldet, so wie Jakobus das sagt. Er ist nicht abgefallen vom Glauben. Er hat nicht aufgehört, auf Gott zu vertrauen. Er hat sich nicht abgewandt von diesem Weg, den er eingeschlagen ist. Und er sagt dann, ich kriege den Siegeskranz der Gerechtigkeit. Jakobus sagt Siegeskranz des Lebens, Paulus sagt Siegeskranz der Gerechtigkeit. Es ist der gleiche Siegeskranz. Es ist der gleiche Siegeskranz. Paulus sagt die Gerechtigkeit, weil diese Gerechtigkeit ist ja die, die er von Gott bekommen hat. Und in dieser Gerechtigkeit ist er gerettet und hat Leben. Und Jakobus sagt, es ist der Siegeskranz des Lebens. Und wisst ihr, was auch interessant ist? Jakobus hat gesagt, das ist dieser Siegeskranz, den der Herr allen verheißen hat, die ihn lieben. Und was sagt Paulus? Der bereitsteht für alle, die sein Erscheinen lieben. Auch das sind ein bisschen andere Wörter, aber eigentlich sagen sie das Gleiche. Das, die Voraussetzung dafür und auch unsere Garantie ist, dass wir Gott lieben. Und das ist das Wichtige dabei. Seht ihr, wenn du dir das vorstellst, du läufst so ein Rennen, du rennst. Und du willst diesen Siegeskranz bekommen. Dann ist vor allen Dingen wichtig, dass du in die richtige Richtung läufst. Oder? Sonst kannst du dich noch so anstrengen. Und es heißt ja, es ist denen verheißen und Gott hat ihn bereit für alle, die in die richtige Richtung laufen. Das ist die Voraussetzung. Es geht nicht so sehr darum, dass du das schaffst in eigener Kraft, dass du dich anstrengst, dass du schnell genug bist zum Beispiel, oder dass du schneller ankommst als andere oder besonders schnell ankommst oder was auch immer. Oder besonders fit und fröhlich, sondern es geht einfach nur darum, renn in die richtige Richtung. Dann ist es garantiert, dass du ankommst und dieses Rennen gewinnst sozusagen. Das ewige Leben gewinnst, diesen Siegeskranz des Lebens gewinnst, diesen Siegeskranz der Gerechtigkeit. Und die richtige Richtung, woher weißt du jetzt, was die richtige Richtung ist? In Prüfungen, in Versuchungen. Das sagt dir immer die Liebe. Wie Paulus und Jakobus das sagen, die Liebe zu Gott. Wenn du dich fragst, was ist das Richtige, um Gott zu lieben, dann weißt du, was die richtige Richtung ist. Wenn du in einer Versuchung dich fragst, so, was würde ich tun, wenn ich Gott liebe? Was würde ich tun aus Liebe? Wie könnte ich hier reagieren, um zu zeigen, dass ich Gott liebe? Dann zeigt dir das die richtige Richtung. Und wie gesagt, die Voraussetzung dafür ist, dass er dich zuerst geliebt hat. Wie Johannes es sagt, im 1. Johannesbrief. Wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Aber weil er das getan hat und weil du weißt, wie sehr Gott dich liebt, was er schon für dich gegeben hat und was er für dich bereithält, deswegen kannst du dann aus freien Stücken sagen, ja, und das ist die Richtung, in die ich gehen will, dass auch ich Gott liebe. Seht ihr, das ist gut, dass wir wissen, wir sind aus Glauben gerettet. Das ist gut, das ist wichtig. Wir sind nicht aus unseren Werken gerettet. Wir können uns vor Gott nichts verdienen mit dem, was wir Gutes tun. Aber manchmal können wir über dem Glauben sozusagen die Liebe vergessen. Wenn wir sagen, aus Glaube bist du gerettet und wir haben eine etwas vielleicht verdrehte Vorstellung davon, was dann Glaube wirklich bedeutet, dann können wir sehr leicht denken, ah, okay, ich nehme das an, Jesus ist für mich gestorben, ich sage, ja, ich glaube das und das reicht und das war's. Aber ist das das, was Gott wirklich wollte? Dass wir zu so einer Idee sagen, ja, das ist wahr. Fertig? Ist das das höchste Gebot, was Jesus sagt, wo er gefragt wird, Lehrer, was ist das höchste Gebot? Du sollst bestimmte Dinge glauben. Das ist das höchste Gebot. Richtig? Nein. Sondern es heißt, du sollst lieben, und wen? Gott. Und wie? Von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deiner Kraft. Das war immer das, worum es Gott ging. Unser Glaube eröffnet uns die Tür dahin. Unser Glaube zeigt uns, oh, so ein Gott ist das. So heilig, aber auch so gnädig. Jetzt verstehe ich das. Und dein Glaube öffnet dir die Tür zu sagen, ah, Jesus ist wirklich am Kreuz für mich gestorben. Und das hilft dir zu erkennen, was Gott für dich getan hat und wie sehr er dich liebt. Aber was das alles bewirken soll, ist Liebe. Liebe in unserem Herzen. Liebe in unserem Leben. Und dass wir Gottes Liebe sehen und uns deswegen entscheiden, ihn so zu lieben. Von ganzem Herz, von ganzer Seele, mit ganzer Kraft. Dass wir sagen, das will ich. Ich will Gott so lieben. Und das ist genau das, wovon Paulus und Jakobus sprechen. Und wie das dann praktisch aussehen kann, sehen wir zum Beispiel in Offenbarung 2, Vers 10. Da spricht Jesus zu der Gemeinde in Smyrna. Die Gemeinde, die verfolgt wurde. Und er sagt, fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. Siehe, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr geprüft werdet. Es ist wieder dieses gleiche Wort, geprüft oder versucht. Das gleiche, was Jakobus gebraucht. Und ihr werdet Bedrängnis haben, 10 Tage, aber sei treu bis zum Tod. Und ich werde dir den Siegeskranz des Lebens geben. Hier ist wieder der Siegeskranz des Lebens. Darauf soll sich die Gemeinde, die bedrängt wird, die verfolgt wird, die Schwierigkeiten hat, ausrichten. Und egal, ob wir jetzt schon an dem Punkt sind, wo wir sagen würden, wir sind als Gemeinde verfolgt und bedrängt, für dich persönlich ist es genauso wahr. In der Situation, wo du merkst, da ist Bedrängnis, da ist Versuchung, da ist eine Prüfung, da ist eine Schwierigkeit, da gilt das genauso für dich, dieser Aufruf. Sei treu, notwendig bis zum Tod, wenn es notwendig ist. Und du wirst den Siegeskranz des Lebens bekommen. Und das ist der Preis, der es wirklich wert ist, alles andere in diesem Leben hinter uns zu lassen. Alles. So wie Gott alles für uns gegeben hat. So wie Jesus alles für uns gegeben hat. Können wir alles hinter uns lassen, um diesen Kampf zu kämpfen, diesen guten Kampf, diese Prüfung des Glaubens zu bestehen, diese Versuchung zu erdulden. Wisst ihr, was Gott sagt über Abraham? Als Abraham Isaak opfern sollte, in 1. Mose 22, Vers 12. Und er sprach, strecke deine Hand nicht aus nach dem Jungen und tu ihm nichts, denn nun habe ich erkannt, dass du Gott fürchtest, da du deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast. Abraham war bereit, in dieser Prüfung Gott alles hinzulegen. Es war die Prüfung von Gott, wie sehr liebst du mich wirklich? Bist du bereit, alles zu geben? Es war die Versuchung gleichzeitig zu sagen, nein, ich behalte meinen Sohn, wer soll mir denn sonst die Nachkommen schaffen? Ich kann den doch nicht opfern. Es ist ja bescheuert. Ich muss ihn schützen. Aber er ist bereit dazu. Er ist bereit, alles hinzulegen. Und Gott sagt, ich habe erkannt, dass du Gott fürchtest. Hat Gott das nicht vorher schon gewusst? Dass Abraham Gott fürchtet? Gott kennt doch die Herzen, wie kein anderer. Aber er wollte, dass Abraham es lebt. Er wollte, dass Abraham diese Liebe in die Tat umsetzt. Er wollte, dass Abraham an dieser Stelle in diese Richtung geht, die ihm die Liebe Gottes zeigt, die Liebe zu Gott. Um zu sagen, ich habe erkannt, dass du Gott fürchtest. dass du diese ehrfürchtige Liebe für mich hast. Das heißt, diese Freude, von der Jakobus hier in Kapitel 1 spricht, wenn er sagt, haltet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Versuchung oder Anfechtung geratet, das ist Freude, die reserviert ist für die, die Gott lieben. Und an Jesus auch durch alle Prüfungen und Versuchungen hindurch festhalten. Für die ist diese Freude. Aber es ist nicht nur eine irdische Freude, sondern es ist viel mehr. Es ist eine ewige Freude. In der Gegenwart Gottes und in der Gegenwart unseres Herrn Jesus Christus. Und deswegen, wenn du vor dieser Prüfung stehst, vor dieser Versuchung, dann überleg dir, in welche Richtung führt dich die Liebe Gottes. Wie gesagt, es geht nicht darum, perfekt zu sein. Es geht nicht darum, dass wir auf diesem Weg untadelig sein müssen. Dass wir nicht fallen dürfen. Dass wir nicht schwach sein dürfen. Dass es nicht Momente gibt, wo wir rennen und andere, wo wir gehen oder das Gefühl haben, kaum vorwärts zu kommen. Momente, wo wir begeistert sind und andere, wo wir denken, wann ist es denn endlich vorbei? Das ist alles nicht entscheidend. Entscheidend ist nur, dass wir immer wieder uns ausrichten auf die richtige Richtung. Dann hat Gott dir versprochen, dass er dafür sorgt, dass du am Ende ankommst. Er, der das gute Werk in dir angefangen hat, er wird es auch vollenden. Und er schenkt dir den Willen und das Wirken. Ist auch das, was er in seinem Wort sagt. Er hat es dir versprochen, den Siegeskranz des Lebens, und es lohnt sich. Das gibt uns die richtige Perspektive, die richtige Richtung. Es ist so, als wenn du eine Karte vor dir hast und du überlegst, ja, wo muss ich denn jetzt lang? Und du nimmst den Kompass. Oder das Navi. Aber manchmal ist es leider nicht so wie mit dem Navi, ja, dass direkt kommt, so jetzt links, jetzt rechts und Vorsicht, es ist 100 oder Blitzer oder irgendwas in der Art, sondern es ist einfach nur diese Nadel, diese Kompassnadel, die dir zeigt, da geht's lang, nach der du dich immer wieder ausrichtest. Wenn solche Versuchungen und Prüfungen, wenn Gott die nun aber so zulässt in unserem Leben, wenn die eigentlich sogar von Gott kommen, denn das Ziel ist ja, dass wir dadurch vollkommener und vollendeter werden. Es ist Gottes Wirken auch in unserem Leben. Aber wenn das so ist, dass sie von Gott kommen, auch diese Versuchung, vielleicht auch die Versuchung zu sündigen in einer bestimmten Situation, ist es denn dann überhaupt unsere Schuld, wenn wir versagen? Kann man überhaupt so einer göttlichen Versuchung widerstehen? Damals, zu der Zeit, als Jakobus das geschrieben hat, da war so die klassische Literatur voll von Beschwerden, von Leuten darüber, dass sie versucht würden, dass die Versuchung einfach viel zu stark ist, dass man der Versuchung nicht widerstehen kann und so weiter. Und vielleicht denkst du das auch. Vielleicht denkst du das auch manchmal in bestimmten Situationen. Die Versuchung ist einfach zu stark. Und dann denken wir, aber wenn Gott das so zulässt, dann ist das ja auch irgendwie sein Problem, oder? Ich habe mal gedacht, lange bevor ich verheiratet war, boah, ich habe diese starken Gefühle für diese Frau. Wenn Gott das nicht will, dann kann er auch diese Gefühle wegnehmen. Oder? Kennt ihr das? So, Gott, wenn du das nicht willst, dann nimm diese Gefühle weg. Wenn du nicht willst, dass ich in dieses Mädchen verliebt bin, dann nimm das doch einfach weg. Einfach. So nach dem Motto, wenn nicht, ja, dann kann ich keine Verantwortung übernehmen. Das ist ja eigentlich das, was wir damit meinen, oder? Wir wollen uns damit nicht auseinandersetzen, wir wollen ja nicht dagegen ankämpfen. So, wir beten dann, wenn das nicht dein Wille ist, dann nimm das weg. Irgendwo ist das vielleicht ein ganz guter Ansatz in dem Glauben, dass Gott das kann. Aber eigentlich wollen wir damit sagen, du sollst das alles hier regeln Und ich will nicht gegen meine Gefühle ankämpfen. Oder vielleicht habt ihr das auch schon erlebt, dass so ein Bruder oder einer Schwester, einem anderen Christen, so schlimme Dinge widerfahren, dass er dem Glauben und Gott den Rücken zukehrt. Das habt ihr vielleicht schon erlebt. Katastrophen, Tragödien, Verluste. Ein Problem nach dem anderen. Sodass derjenige irgendwann sagt, ich habe keinen Bock mehr. Es reicht mir. Entweder gibt es Gott nicht, oder wenn er das zugelassen hat, dann will ich nichts mit ihm zu tun haben. Vielleicht habt ihr sowas schon erlebt, vielleicht selber schon. Oder ihr kennt jemanden, den das so gegangen ist. Und dann können wir uns natürlich fragen, ist das Gottes Schuld? Ist das dann nicht eigentlich seine Verantwortung, wenn er das zugelassen hat, dass das passiert? Wenn Gott eigentlich auch vorher wusste, was dabei rauskommen würde, ist das dann nicht seine Schuld? Hat Gott es übertrieben, vielleicht? Was hätte denn dieser arme Mensch machen können? War das wirklich fair? Kann man dann noch irgendwie erwarten, dass derjenige an Gott glaubt? Ich finde, das sind berechtigte Fragen. Und genau darauf antwortet Jakobus im nächsten Vers. Wenn er sagt, niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden vom Bösen, er selbst aber versucht niemand. Jakobus sagt, es ist nie Gottes Schuld, wenn Menschen sich falsch entscheiden. Wie kann Jakobus das jetzt behaupten? Wie kann er überhaupt sagen, es ist doch nicht Gott, der uns versucht? Hä? Vor allen Dingen, wenn ihr zum Beispiel mal schaut in 1. Mose 22, da waren wir eben schon. In 1. Mose 22. In Vers 1. Da heißt es, und es geschah nach diesen Dingen, da prüfte Gott den Abraham und er sprach zu ihm, Abraham, und er sagte, hier bin ich. Hier steht jetzt prüfen. Ich weiß nicht, was in deiner Übersetzung steht. Steht bei jemandem versuchen? Ja, Luther-Übersetzung? Nein? Welche? Schlachter. Ja. In Luther-Übersetzung steht auch, und da versuchte Gott Abraham. Und in 5. Mose 8, Versen 2 bis 3, da heißt es, und du sollst an den ganzen Weg denken, den der Herr dein Gott dich diese 40 Jahre in der Wüste hat wandern lassen, um dich zu demütigen, um dich zu prüfen, da müsst ihr jetzt auch wieder versuchen stehen, eigentlich in der Schlachter, ja, in der Luther auch, und um zu erkennen, was in deinem Herzen ist, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Und er demütigte dich und ließ dich hungern und er speiste dich mit dem Mann, das du nicht kanntest und das deine Väter nicht kannten, um dich erkennen zu lassen, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern von allem, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht, lebt der Mensch. Es sind nur zwei Beispiele dafür, wo es heißt, Gott versuchte. Gott versuchte Abraham, Gott versuchte das Volk Israel. So sagt es zumindest der Herr Schlachter und der Herr Luther. Der Herr Elberfelder sagt das anders. Da steht prüfen. Was ist denn jetzt richtig? Das ist eben der springende Punkt. Es ist das gleiche Wort. In der griechischen Übersetzung des Alten Testaments steht das gleiche Wort wie hier bei Jakobus zum Beispiel. Falls es euch interessiert, peirazo. Ich merke mir das immer gerne, weil mich das an Piraten erinnert. Ich stelle mir dann mal vor, da kommen die Glaubenspiraten, diese Freibeuter meines christlichen Lebens, die versuchen mir irgendwas abzunehmen und zu brandschatzen. Das ist Peirazo. Aber das kann man mal übersetzt werden mit prüfen, versuchen, auf die Probe stellen, testen, eine Falle stellen sogar. Hat Gott eine Falle gestellt Ist das sein Ding, dir eine Falle zu stellen? Haben die Leute recht, dir das sagen? Diese Frage kann man sich schon stellen, aber Jakobus sagt hier, Gott versucht niemand und er kann nicht versucht werden vom Bösen. Das heißt, das, worauf Jakobus hier hinaus will, ist, dass Gottes Absicht nie ist, dass etwas Böses dabei herauskommt. Wenn er sagt, Gott kann nicht versucht werden vom Bösen, dann heißt das, Gott kann sich nie, niemals wünschen, dass etwas Böses passiert. Gott kann niemals das Böse attraktiv finden. Er kann nicht versucht werden vom Bösen. Gott kann niemals das Böse an sich attraktiv finden, nicht so wie wir. Und deswegen ist es auch niemals Gottes Absicht, bei jemandem etwas Böses hervorzubringen. Sondern Gott meint alles, was er tut, zum Guten. Und das ist der Unterschied zwischen Prüfung und Versuchung. Wir haben da zwei Wörter dafür. Gott prüft uns. Er prüft uns, er gebraucht diese Dinge, damit herauskommt, was da ist von unserem Glauben oder auch Unglauben. Gehorsam oder Ungehorsam, Liebe oder Rebellion. Bei einer Prüfung kommt es raus. Aber immer, weil Gott gleichzeitig daran arbeiten will und unseren Glauben vollkommener machen und vollenden. Die Versuchung, dabei zu sündigen, die kommt nicht von Gott. Das ist nicht Gottes Absicht, dass wir sündigen. Das kommt woanders her. Aber was Gott tut, wenn er Menschen prüft, das sehen wir auch deutlich in der Stelle in 5. Mose 8, die wir uns angeschaut haben. Diese Prüfung hat hervorgebracht, was ohnehin schon im Herzen der Israeliten vorhanden war. Es hat gezeigt, wie sie wirklich zu Gott stehen. Auf der anderen Seite wollte Gott aber was hinzufügen. Deswegen haben wir Vers 3 auch noch gelesen, in 5. Mose 8, wo er sagt, um dich erkennen zu lassen. Was wollte er die Israeliten erkennen lassen? Dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern von allem, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht, lebt der Mensch. Das war Gottes Absicht damit. Und das ist etwas, was wir verstehen müssen. Dass in allen Situationen, denen wir uns gegenüber sehen, wo es eine Schwierigkeit gibt, ein Problem, eine Prüfung, eine Versuchung, eine Anfechtung, dass alles mit reinspielt. Ja, es wird zeigen, wie ich zu Gott stehe. Und ja, Gott will das gebrauchen, um sogar noch etwas hinzuzufügen in meinem Leben, in meinem Glauben. Und, ja, da ist auch gleichzeitig die Versuchung zur Sünde. Immer. Zu jeder Zeit. Aber das ist nicht Gottes Absicht. Die Israeliten waren nach dem, was Gott getan hatte, ein bisschen besser vorbereitet, um in das verheißene Land zu kommen. Wir wissen, sie haben immer noch eine Menge Mist gemacht. Aber sie waren ein bisschen besser vorbereitet. Und es war ja auch nicht das letzte Mal, dass Gott sie geprüft hat. Und er hat immer weiter gemacht und immer weiter und immer weiter. Und so ist das bei uns auch. Das Problem, in dem du gerade steckst, ist eine Vorbereitung auf etwas, was später kommt. Und es bereitet dich wieder ein bisschen besser vor auf das, was als nächstes passiert in deinem Leben. Es hilft dir, Gott ein bisschen besser zu erkennen. Es hilft deinem Glauben, ein bisschen weiter zu wachsen. Gott macht dich ein bisschen vollkommener. Wie es heißt dann auch in Vers 4, dass wir in nichts Mangel haben. Das heißt, Gott versucht uns nicht, denn die Absicht einer Versuchung ist, zur Sünde zu verführen, sondern Gottes Absicht ist, uns zu prüfen und daraus Segen erstehen zu lassen. Wenn das Ergebnis der Prüfung nun ist, dass sich mein Glaube als zu schwach erweist, wenn das Ergebnis der Prüfung ist, dass ich einklappe, umfalle, dass ich mich von Gott abwende, statt mich ihm zuzuwenden, dass ich ihm den Rücken zukehre, statt zu Gott zu flehen, gib mir mehr Glauben und mehr Vertrauen. Wenn ich mich entscheide, mich von ihm abzuwenden, dann kann ich Gott daraus keinen Vorwurf machen. Denn ich kann in jeder Situation, auch wenn ich keinen Glauben mehr habe, sagen, Gott, ich will mehr glauben. So wie der Mann, der zu Jesus gekommen ist, der Vater, der gesagt hat, ich will glauben, hilf meinem Unglauben. Ich will lieben, hilf meiner Lieblosigkeit. Aber wenn ich das nicht tue, wenn ich mich von Gott abwende, wenn dabei rauskommt, so sehr habe ich an Gott dann doch nicht geglaubt, so wichtig war mir das doch alles nicht, was er am Kreuz für mich getan hat. So wichtig ist mir das doch nicht, zum Beispiel zu wissen, dass ich ewiges Leben habe, auch wenn das in diesem Leben vielleicht bedeutet, dass ich leiden muss. Wenn das dabei rauskommt, dann ist es immer noch besser, unserem Unglauben in die Augen zu sehen und ehrlich ohne Gott zu leben, um schließlich wirklich von Herzen zu Gott umzukehren, als dass wir uns selbst und anderen nur weismachen, wir hätten den Glauben. Versteht ihr das? Wenn dabei dann wirklich rauskommt, ich glaube eigentlich doch nicht und lebe dann auch entsprechend meines Unglaubens, ehrlich und aufrichtig, mit der Chance, mich jederzeit von Herzen für Gott zu entscheiden, dann ist das besser, als wenn ich mir selbst weismache und einrede, es ist schon alles in Ordnung mit meinem Glauben. Dann ist das besser, wenn dir das passiert, als dass du dir und anderen nur vormachst, dass du wirklich glaubst, dass dir Gottes Liebe etwas bedeutet, dass dir das Kreuz etwas bedeutet. Und dass du wirklich Gott liebst. Und das ist hart. Aber am Ende ist das immer noch besser für uns. Denn wenn wir wissen, wir gehen ohne Gott, können wir uns entscheiden, mit ihm zu gehen. Wenn wir nur denken, wir gehen mit ihm, dann geht es uns vielleicht so wie denen, zu denen Jesus gesagt hat, was nennt ihr mich Herr, Herr? Und tut nicht, was ich sage. Ich habe euch nie gekannt, geht von mir, ihr Übeltäter. Weil das ist nicht Gottes Ziel für dich. Das ist nicht sein Programm für dein Leben. Sein Programm sind vielleicht Prüfungen und harte Zeiten, aber so, dass du am Ende den Siegeskranz des Lebens in Empfang nehmen kannst, den Siegeskranz der Gerechtigkeit, dass du sagen kannst, ich habe den Glauben bewahrt, ich habe an Gott festgehalten durch alles hindurch, allen Schmerz, alles Leid. Ich war schwach, ich bin fast verzweifelt, ich habe zu Gott geschrien, ich war nicht glücklich. Aber ich habe an Jesus festgehalten. Selbst als ich meinen Job verloren habe, selbst als ich meinen Partner verloren habe, als ich mein Kind verloren habe, als ich meine Gesundheit verloren habe. Ich habe an Jesus festgehalten. Das ist das, was Gott dir schenken möchte. Diese Versuchung dabei jetzt, diese Versuchung zu sündigen, wenn die nicht von Gott kommt, woher kommt die dann? Jakobus sagt in Versen 14 bis 15, ein jeder aber wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde fortgezogen und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, bringt sie Sünde hervor. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Diese Versuchung, der Drang zu sündigen, der kommt niemals von Gott. Der kommt aus unseren eigenen Begierden. Und ja, auch der Satan wird Versucher genannt. Aber was Jakobus hier will, ist, dass wir sehen, wir können nicht so schnell die Schuld wieder auf jemand anderen schieben. Jakobus sagt hier nicht, Gott versucht niemand, Satan versucht alle. Sondern wir werden zunächst einmal von unseren eigenen Begierden versucht. Wenn unser Fleisch, unsere sündhafte Natur sich nicht so gerne versuchen lassen würde, dann könnte Satan uns ja gar nicht versuchen. Und es gibt auch Versuchungen, mit denen Satan gar nichts zu tun hat. Die einfach da sind, weil unser Fleisch so tickt. Und es ist wichtig, dass wir die Verantwortung in unseren eigenen Begierden sehen und das erkennen. Denn bei jeder Versuchung gibt es eine Aussicht auf etwas, das attraktiv erscheint, angenehm, erfüllend, befriedigend oder sicher zum Beispiel. Etwas Gutes, das ich haben könnte, etwas Unangenehmes, das ich vermeiden könnte. Eine Sehnsucht, die befriedigt wird. Das sind die Versuchungen. In der Elberfelder steht hier in Vers 14, dass wir fortgezogen und gelockt werden. Das ist schon ganz gut, aber ich glaube, die griechischen Wörter, die dahinter stehen, die werden besonders gut in der guten Nachricht wiedergegeben. Die gute Nachrichtbibel, da steht, es ist die eigene Begehrlichkeit, die den Menschen ködert und einfängt. Das ist das, was da steht. Wir werden geködert und eingefangen. Und genau so funktioniert das. Unser Begehren nach Geld, nach Sex, nach Genuss, nach Leidenschaft, nach Ruhm, nach Macht, das Begehren zieht uns in eine bestimmte Richtung. Immer weg von Gott, immer weg vom Gehorsam. Und dann an einem bestimmten Punkt, den wir nicht kommen sehen, bam, schnappt die Falle zu. Ihr kennt das vielleicht. Das Problem ist, wenn uns Versuchungen begegnen, da gibt es immer zwei mögliche Wege. Es gibt eigentlich immer zwei Wege, zwei Optionen, mindestens. Aber es ist nicht wirklich fair. Es ist einfach nicht fair, denn der eine Weg, der erscheint immer so viel einfacher, so viel schöner, so viel leichter, so viel gewinnbringender. Und der andere ist so steinig und dornig und bergauf. Das ist doch nicht fair, oder? Unsere Wünsche ziehen uns und leiten uns, bis wir in die Falle tappen. Und die Falle ist die Sünde. Und was passiert normalerweise mit einem Tier, das in die Falle gegangen ist? Was passiert, wenn es aus der Falle nicht gerettet wird? Es stirbt. Ja. Vielleicht verhungert es, verdurstet in der Falle oder der Fallensteller kommt und bringt es um. Macht sich einen schönen Pelz draus. Und das Gleiche will die Sünde auch mit dir machen. Der Weg, den uns unsere Wünsche und Begierden ziehen, führt zur Sünde. Und wenn wir in der Sünde bleiben, werden wir schließlich dem Tod begegnen. Vielleicht sogar schon hier auf der Erde, aber spätestens in Ewigkeit. Die Sünde ist der Köder des Todes. Und sie hängt wie so ein Wurm am Haken vor unserem Gesicht. Und wir verhalten uns wie dumme Fische. Und schnappen zu. Aber wenn du weißt, das ist nur der Köder des Todes, dann willst du nicht zuschnappen. Deine Gefühle ziehen dich in die Richtung. Deine Begierden, vielleicht sogar deine Triebe, was auch immer. Aber Gott hat uns ja auch einen Verstand gegeben. Und einen Willen, uns zu entscheiden. Und Gott sagt, wenn Jesus für dich gestorben ist, wenn du Leben hast in Jesus Christus, wenn du das glaubst, dass Jesus für dich gestorben ist, dass Gott dich so sehr liebt und du ihn lieben willst, dann bist du frei von der Knechtschaft der Sünde. Dann bist du wie vorher ein Tier, getrieben von deinen Trieben und Instinkten, und jetzt ein Mensch mit einem Willen, mit Entscheidungsfreiheit. Die Sünde wird immer tödliche Folgen haben. Und wann immer wir die Sünde wählen und in der Sünde bleiben, bringt uns das an einen gefährlichen Ort, wo wir Stück für Stück von dem Herrn unseres Lebens uns entfernen. Und es fängt wirklich schon einfach damit an, darüber nachzudenken. Es fängt wirklich schon einfach damit an, überhaupt über diese Sünde nachzudenken. Sollte ich das tun? Könnte ich das tun? Wird mich jemand erwischen? Mich keiner erwischen? Fühlt sich das gut an? Fühlt sich das nicht gut an? Damit fängt das schon an. Und der erste Fehler, den wir machen, ist schon, uns nicht bewusst in Gedanken abzuwenden von dieser Sünde. Bewusst in Gedanken uns stattdessen der Liebe Gottes zuzuwenden. Und schon allein in Gedanken, in unserem Herzen zu sagen, Gott, das scheint echt attraktiv. Aber ich danke dir für deine Liebe. Ich danke dir, dass du gestorben bist am Kreuz für meine Sünde. Und ich danke dir dafür, dass ich in dir alles habe, was ich brauche. Und dass du mir den Siegeskranz des Lebens geben willst. Und dass du was viel Besseres für mich hast. Und dass das nur in den Tod führt, statt ins Leben. Und wenn du das tust, dann hast du eigentlich schon gewonnen. Das ist schon der erste Schritt. Aber wenn du das nicht tust, wenn wir das nicht tun, dann führt es Stück für Stück vom Herrn unseres Lebens weg. Gottfried Keller ist ein schweizerischer Schriftsteller oder war einer im 19. Jahrhundert. Ich glaube, der war nicht mal Christ. Aber was er gesagt hat hier, ist sehr richtig. Er hat gesagt, wer heute einen Gedanken sät, erntet morgen die Tat. Übermorgen die Gewohnheit, danach den Charakter und schließlich sein Schicksal. Gedanke, Tat, Gewohnheit, Charakter, Schicksal. Und so ist das. Je länger wir in der Sünde bleiben, je mehr wir mit dem Gedanken spielen, desto mehr geben wir nach. Je mehr wir nachgeben, desto stärker wird die Versuchung. Eine Sünde führt zur nächsten. Ein Kompromiss bereitet den Weg für den anderen. Einmal die Stimme des Heiligen Geistes ignorieren, macht dich ein Stück tauber fürs nächste Mal. Das Herz wird fett, wie es heißt in der Bibel, und taub gegenüber dem Willen Gottes. Und wir verlieren mehr und mehr seinen Plan, seine Absicht für unser Leben aus den Augen. Und ich habe das gesehen bei Menschen, die diesen Weg gegangen sind. Wie irgendwann selbst die Erinnerung an Gottes Güte schwach wird. Und das Bewusstsein der eigenen Sünde, der eigenen Verlorenheit ohne Gottes Gnade. Denn das Problem ist, wenn du in Sünde lebst, wirst du immer unsensibler dafür, wie schlimm die Sünde eigentlich ist. Du verlierst immer mehr das Gefühl dafür, wie sehr das ein Problem ist für dich, wie sehr das ein Problem ist für Gott. Bis du überhaupt gar nicht mehr daran denkst, dass du Gott eigentlich brauchst. Dass du überhaupt Vergebung brauchst. Wenn die Sünde versucht, dich festzuhalten im Hier und Jetzt, muss ich an die Ewigkeit denken. Hier und jetzt, das ist das, was zählt. Und dann ist die Sünde voll ausgewachsen und bringt den Tod hervor. Und manchmal scheint es so, dass wir mit der Sünde spielen. Als ob wir denken würden, dass so eine große Sünde vielleicht zum Tod führen könnte. Ja, sowas wirklich Krasses. So, jemanden ausrauben, einen Mord begehen, Ehebruch begehen, faktisch sozusagen. Ja, das sind so die Todsünden, kennt man ja. Die katholische Kirche hat ja auch herausgefunden, das sind die Sünden, die zum Tod führen. Ja, die Todsünden. Aber wenn es bestimmte Sünden gibt, die zum Tod führen, dann gibt es vielleicht auch andere, die nicht zum Tod führen. Oder? So, Todsünden und Lebenssünden sozusagen. Also man kann damit leben, ist nicht gut, aber naja. Dann gibt es so kleine Sünden, die sind ja eher harmlos. So Kavaliersdelikte, oder? So verboten, aber straffrei. Sünden wie hier und da mal eine kleine Unehrlichkeit. So ein bisschen an der Wahrheit gefeilt. Man muss es ja nicht gleich Lüge nennen. Ja, das klingt ein bisschen krass. Ab und zu mal so eine erotische Fantasie. Oder mal ein Blick in pornografisches Material. Da muss ja keiner wissen. Solange ich nicht im Puff gehe. Oder hier und da so kleine Lästereien unter Gleichgesinnten. Nicht wahr? Ich muss mich ja auch mit irgendjemandem darüber unterhalten, was ich so denke, oder? Oder? Mit irgendjemandem muss man sich auch mal darüber austauschen, was einen so beschäftigt. Auch im Leben der anderen. Oder? Und dann kann ich am Ende immer noch sagen, ja, bet mal dafür. Zum Beispiel. Dann war das doch völlig in Ordnung. Aber es geht so schnell. Zuletzt habe ich das bei mir gemerkt mit so verurteilenden Gedanken. Ja, fängst du an, bei denjenigen oder denjenigen, wirst du denken, ach, naja, das war jetzt nicht so toll. Dann redet man darüber, ja, das war nicht so gut, wie der sich verhalten hat. Als Christ, nee. Oder? Und der ja auch, ach ja. Und im Herzen, also ich, das ist wirklich kein Spaß. Irgendwann bin ich an den Punkt gekommen, wo ich gedacht habe, Moment mal, was ist denn hier los? Und hättest du mich 2 Monate vorher gefragt, ob mein Herz an diesen Punkt kommen könnte, wo ich so denke, so eine Einstellung habe, ich gesagt, nee. Niemals. Hättest du mir das gesagt, als ich da vielleicht den allerersten Gedanken hatte in die Richtung? Ich habe gesagt, nee, komm, jetzt übertreibt man nicht. Ja? Gut, ich habe jetzt einmal so gedacht. Aber es ist gefährlich. Und ich musste echt Buße tun. Über diese richtenden, verurteilenden Gedanken. Über diesen Stolz. Preis den Herrn, dass er mir das gezeigt hat. Aber wo stehen wir jetzt gerade? Wo stehst du? Was hast du dir vielleicht in letzter Zeit so ein bisschen angewöhnt? Oder vielleicht auch gerade erst damit angefangen? Was war gestern in deinem Verhalten? Wie du geredet hast? Wie du gedacht hast? Was du getan hast. War das alles gut? Wenn der Heilige Geist uns überführt von etwas, was wir falsch gemacht haben, dann sollten wir darauf hören. Dann müssen wir darauf achten. Uns ist vergeben durch das, was Jesus am Kreuz getan hat, aber wenn der Heilige Geist es für nötig erachtet, dir zu zeigen, das war nicht 100%, dann müssen wir das ernst nehmen. Dann ist das die Gelegenheit, dass Jesus uns unsere Füße wäscht von diesem Dreck, den wir an die Füße bekommen haben. Dann ist das die Gelegenheit, auf die Stimme Gottes zu hören. Wenn wir dann sagen, ach komm, nicht so wild jetzt, Mensch, dann ist das der erste Schritt in den Abgrund. Das ist so. Das ist der Köder des Todes. Ich muss immer so daran denken, was ich mal gehört habe in Florida. Da gibt es offenbar viele Menschen, die sich Würgeschlangen zugelegt haben. Ja, so Boas oder Pythons oder was weiß ich, wie die heißen. Ja. Und die sind ja auch ganz niedlich, wenn die klein sind. Beißen ja auch nicht, ist das Gute. Kann man rumspielen und hier und da und so weiter. Man kann die ja so, sich so ein bisschen so halten, wie so ein Haustier. Okay. Aber irgendwann wachsen die Dinger. Die wachsen immer weiter und immer weiter und immer weiter. Offenbar gibt es in Florida inzwischen schon so viel ausgesetzte Würgeschlangen, dass sie anfangen, die Alligatoren aufzufressen. Ehrlich, ich habe einen Fernsehbericht gesehen. Weil die Menschen immer festgestellt haben, die wird mir zu groß. Weg damit. Leider funktioniert das mit der Sünde nicht so. Aber ich werde nie vergessen, wie ich einmal diese Geschichte gehört habe von einem Mann, der so eine Würgeschlange hatte. Die hatte auch relativ viel Ausgang in seiner Wohnung, sage ich mal so. Ja, Bewegungsfreiheit. Ist ja auch kein Problem. Beißt nicht. Frisst vielleicht hier und da mal eine Maus sogar. Und eines Morgens wacht er in seinem Bett auf und dann und ist tot? Nein, noch nicht ganz. Und dann liegt die Schlange neben ihm ausgestreckt auf dem Bett. Wisst ihr, warum Würgeschlangen sowas machen? Die strecken sich aus neben ihrem Opfer, um zu sehen, ob sie es verschlingen können. So finden die das raus, wenn die sich nicht ganz sicher sind. Kriege ich das Opfer runter? Ja. Und ich glaube, der Mann hat sich wahrscheinlich gedacht so, Mädel, wir müssen über unsere Beziehung nachdenken. Und das war wahrscheinlich auch wieder der Punkt dann so. Aber wir können dankbar sein, wenn wir an diesen Punkt kommen, wo wir sehen, die Sünde streckt sich aus neben uns. Um zu sehen, ob sie uns verschlingen kann. Aber ich weiß nicht, ob du wirklich an diesen Punkt kommen willst. Aber mit der Sünde gehen wir genau so um. Ach, dieses süße kleine Haustier. Muss ja keiner wissen. Kann ich auch zu Hause lassen. Zum Beispiel. Aber es funktioniert nicht. Es wird immer eine Schlange, die dich verschlingen will. Es ist der Köder des Todes. Das Ziel, das Gott hat, wenn er solche Prüfungen zulässt, ist aber ein vollkommen anderes. In den Versen 16 bis 17 sagt Jakobus, irret euch nicht, meine geliebten Brüder. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch eines Wechsels Schatten. Jakobus sagt hier im Wesentlichen drei Dinge. Wenn wir versucht sind zu denken, dass irgendetwas Gutes und Vollkommenes irgendwoher kommen könnte, getrennt von Gott und seinem Willen, dann sind wir auf dem Holzweg. Es ist nicht nur so, dass alles, was Gott dir geben möchte, gut ist. Auch alles, was er dir nicht geben möchte, ist schlecht. Verstehst du das? Es ist nicht nur so, dass Gott dein Hauptversorger ist an Gutem. Und dann gibt es noch so Nebenversorger zum Beispiel. Im Notfall so zusätzlich als Backup oder für Kleinigkeiten des Alltags oder was auch immer. Sondern er ist der einzige Versorger. Er ist die einzige Quelle. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von Gott. Und wenn du etwas siehst und du weißt eigentlich, das kann eigentlich nicht von Gott sein, das widerspricht seinem Wesen, das widerspricht seinem Wort, dann kann es nicht gut für dich sein. Dann kann es nicht vollkommen sein. Es geht überhaupt nicht. Das Zweite ist, es ist nicht nur so, dass Gott die einzige Quelle ist des Guten. Jakobus sagt auch, er ist der Vater der Lichter. Jetzt denkt ihr vielleicht an dieses Lied, falls ihr das noch kennt von früher. Vater des Lichts. Na, da, da. Kennt ihr das noch?
Ja.
Ja? Das stimmt auch. Er ist auch der Vater des Lichts. Aber hier steht Vater der Lichter. Plural. Hm? Was will Jakobus jetzt damit sagen? Die Lichter, das waren die Sterne, die Sonne, der Mond. Und was Jakobus sagen will, ist, er ist der Vater der Lichter. Er ist der, von dem alles kommt. Selbst die Gestirne, die Sonne, der Mond, das ganze Weltall. Das kommt alles von ihm. Selbst die Sonne, die so wichtig ist für uns, an der wir uns so freuen, wenn sie scheint, von der wir Leben haben. Alles nur, weil Gott sie geschaffen hat. Weil wenn er so groß ist, so mächtig, er hat dir eine Sonne besorgt, ja? Wie sollte er dann dir irgendwas nicht geben können, was gut ist und vollkommen? Wenn es nötig wäre, würde er dir auch noch eine zweite Sonne dahinsetzen an den Himmel. Das könnte er. So groß ist Gott. Und dann wiederum, wo Jakobus gerade spricht von Sonne und Mond. Wir kennen ja Sonne und Mond, nicht wahr? Die Sonne ist mal da, dann geht sie mal wieder unter, ist sie wieder weg. Der Mond ist mal da, dann wird er wieder halb verdeckt irgendwie, dann ist er mal ganz verdeckt. Selbst die Sonne ist mal ganz verdeckt. Ist ja keine besonders verlässliche Lichtquelle. Oder durch Wolken verdeckt. Aber gerade das ist bei Gott eben auch anders. Er ist der Vater dieser Lichter, das ist der dritte Punkt, was Jakobus sagt. Aber er sagt, es gibt bei ihm keines Wechsels Schatten, keine Veränderung, keines Wechsels Schatten. Darauf spielt er an, auf diese Wechsel bei der Sonne, beim Mond, diese Veränderung, diese Schatten, die manchmal da sind, dass es manchmal verdeckt ist. Aber so etwas gibt es bei Gott nicht. Nichts kann Gottes Licht in deinem Leben verdecken. Nichts kann dich trennen von dieser lebensspendenden Kraft, die Gott für dich hat, hier und in Ewigkeit. Nichts kann dich trennen von seiner Liebe, wie Paulus sagt. Kein Schwert, keine Bedrängnis, keine Schwierigkeit. Keine Bedrohung, gar nichts. Er ist immer da. Das heißt, auch wenn du dich so fühlst, als wärst du in einer Situation, wo Gott einfach nicht da ist oder er nicht helfen kann, du bist auf dich allein gestellt, du musst jetzt sehen, wo du bleibst, ist er immer noch genauso da wie immer. Ganz nah. Und näher als Gott dir jetzt ist, kann er dir gar nicht sein. Er wohnt in dir und er ist bei dir. Immer. Das will Jakobus damit zum Ausdruck bringen. Und so sagt er dann am Ende in Vers 18, nach seinem Willen hat er uns durch das Wort der Wahrheit geboren, damit wir eine Art Erstlingsfrucht seiner Geschöpfe seien. Es war sein guter Wille für dich, Gottes Absicht für dich, dass du von Neuem geboren wirst, dass du neues Leben bekommst. Durch das Wort der Wahrheit, das ist das Evangelium. Das ist diese Botschaft, dass Gott dich so sehr liebt, dass er für dich gestorben ist. Dass der Vater seinen Sohn gegeben hat. Dass der Sohn bereit war, sich selbst zu geben. Damit du von deiner Schuld frei wirst. Das Wort der Wahrheit, das hat dich von Neuem geboren, zum neuen Leben. Hier ist wieder das Leben, was wir am Anfang hatten, der Siegeskranz des Lebens. Das ist der Anfang und das Ende. Und diese Erstlingsfrucht der Ernte, die wurde von Israeliten Gott geweiht, sozusagen repräsentativ für die ganze Ernte, als Vorausschau für all die gute Frucht, die noch eingefahren werden würde. Das heißt, du bist Gottes Erstlingsfrucht in dieser Welt. Du bist repräsentativ für all das, was Gott tun will. Für die Menschen in dieser Welt, auch für die Menschen in deiner Umgebung. Auch wenn du durch Prüfungen und Versuchungen gehst, bist du eine Erstlingsfrucht für die Menschen um dich herum, die Gott nicht kennen. Die Ernte, die noch eingefahren werden soll. Du sollst dafür stehen, was Gott alles Gutes getan hat und was er noch Gutes vorhat. Das war der Sinn dieser Erstlingsfrucht. Wow, schaut, was für eine Ernte Gott gegeben hat. Und wir glauben, er wird noch viel mehr geben. Und in diesem Bewusstsein, in diesem Glauben und Vertrauen, auch durch deine Versuchungen zu gehen, durch deine Prüfung, durch deine Anfechtung, das ist dieses Zeichen für diese Welt. Wow. Das kann Gott tun? Das kann Gott bei dir tun? Dann kann er das vielleicht auch bei mir. Versteht ihr das? Aber das funktioniert nur, wenn wir uns von Gott so gebrauchen lassen, wenn wir das zulassen, dass wir so in der Prüfung gebraucht werden. Deswegen hat Jakobus gesagt in Vers 12 am Anfang, der die Versuchung erduldet. Das Zulassen. Lässt du das zu, dass Gott das tut in deinem Leben? Dass er dich prüft, damit du deinen Glauben besser erkennst? Damit du die Gelegenheit bekommst, für mehr Glauben zu beten? Dass du die Gelegenheit hast, dich neu zu entscheiden, ihn zu lieben, von ganzem Herzen, mehr als alles? Dass du der Versuchung ins Auge blicken kannst und sagen kannst, das ist der Tod und nichts anderes, aber ich entscheide mich für das Leben. Lass uns beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass du das alles getan hast, Herr. Dass du uns dieses Leben gegeben hast, dass du das bereitgestellt hast, dich geopfert hast, damit wir diesen Siegeskranz des Lebens empfangen können, den du uns versprochen hast, Herr. Danke, dass es nicht daran liegt, Herr, wie gut wir uns schlagen, wie schnell wir laufen. Hilf uns einfach nur, in der richtigen Richtung zu bleiben, Herr. Zeig uns immer wieder deine Liebe, Jesus. Zeig uns immer wieder, was es heißt, dich zu lieben, Herr. Wir wollen dich lieben. Und wir sagen dir das, Herr, von Herzen. Wir bitten dich, hilf uns, dich zu lieben, Herr. In jeder Situation, in jeder Prüfung, in jeder Versuchung. Von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzer Kraft. Danke, Herr, für deine guten und vollkommenen Gaben. Wir preisen dich. Amen.